20 Sekunden Werbung und dann geht's aber wirklich los. Du willst wissen, wohin sich Fitness und Gesundheit entwickeln? Dann komm zum FIBO-Kongress. Top-Speaker, neueste Erkenntnisse, starke Impulse. Sicher dir jetzt dein Ticket für den FIBO-Kongress. Danke für eure Geduld und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitness im Ohr. Ich bin Janosch hier live aus Hamburg, mal wieder aus dem Studio. Und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast in der FIBO-Woche, wo wir uns vielleicht auch noch oder hoffentlich auch noch persönlich treffen. Bei uns in der Halle 6, Nummer B05 am DSSV, Fitnessmanagement, DHFPG und BSA-Stand. Ich würde mich sehr freuen, wenn du vorbeikommst. Bevor es soweit ist, habe ich heute auch wieder ein, wie ich finde, sehr spannendes Thema mit dabei, weil es auch mich persönlich oder uns als Fitnessmanagement im Printmedium betrifft. Wir wollen uns nämlich so ein bisschen dem Thema Fitnessstudio-Werbung widmen und wollen uns da auch so ein bisschen über diese Aussage, der Print ist tot, lang lebe der Print, austauschen, Außenwerbung, auf oder Form. Und das Ganze, was man jetzt auch immer häufiger hört, digitale Werbung, direkte Abschlüsse. Ja, da bin ich ein bisschen Fachmann drin, weil wir halt auch Printanzeigen verkaufen, bei uns im Magazin auch Online-Werbung machen. Aber ich habe jemanden dabei, der sich da noch sehr viel besser auskennt, sogar eine Dissertation zu dem Thema geschrieben hat. Und das ist niemand Geringeres als Professor Dr. Carsten Habel. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo.
So, Carsten, Professor Dr. Wie? Carsten? Professor Dr. Habel? Dr. Habel? Carsten. Dr. Carsten. Dr. Carsten.
Ich habe immer gesagt, wenn man mich einmal anspricht mit Herr Dr. Habel, spendiert er mir ein Bier. Also Carsten ist fein.
Oh, also zählt das jetzt schon, oder?
Dreimal hast du es gesagt, ne?
Lars, wir müssen einmal schneiden. Sorry dafür. Okay, Carsten, du warst auch schon einmal im Podcast, hast du mir gesagt, hast auch schon viele Artikel geschrieben, auch in verschiedenen Fachmedien. Aber vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer da draußen, der dich noch nicht kennt, magst du einmal ganz kurz Lebenslauf runterreißen und was machst du?
Ja.
Und warum bist du qualifiziert, dass ich dich heute eingeladen habe?
Oh ja, das frage ich mich auch. Also, ja, ich bin Carsten Happel. Ich habe irgendwie per Zufall vor knapp 10 Jahren so ein bisschen meinen Weg in die Fitnessbranche entdeckt. Mit ein paar Umwegen. Ich habe eigentlich nur im Fitnessstudio trainiert, fand dann das Training ganz cool, wollte ein bisschen mehr über das Training lernen. Und vor der also in der Zeit war so CrossFit ein Riesenthema. Dann habe ich ein bisschen mit CrossFit angefangen, habe eine CrossFit-Trainer-Lizenz gemacht, eine Kettlebell-Lizenz und habe noch nicht so richtig ich wusste noch nicht so richtig, warum ist das erst eigentlich alles gut? Und habe gedacht, ich muss noch ein bisschen mehr lernen. Dann habe ich eine B-Lizenz gemacht, fand das dann auch noch spannend, habe eine A-Lizenz gemacht und während diesen ganzen Trainerlizenzen und mehr Lernen habe ich festgestellt, ach, Lernen ist eigentlich schon cool, hat Spaß gemacht. Und dann, ja, es gab Ewigkeiten den Wunsch, nochmal nebenberuflich zu promovieren. Und ja, dann habe ich so Beruf und Privat miteinander verbunden und war damals bei einem der großen Außenwerber in Deutschland noch angestellt und habe dann über das Thema Außenwerbung für Fitnessstudios promoviert. Und das ist so in der nutshell. Also das ist die lange Geschichte kurz zusammengefasst.
Okay, also ganz kurz, du warst beim großen Ströer und Co-Kollegen und hast dann quasi im Fitnessstudio hobbymäßig angefangen, so ein bisschen zu jobben nebenbei?
Eigentlich gar nicht. Also ich habe eigentlich nur trainiert, aber habe in der Zeit sowohl Außenwerbung für Studios ein bisschen gemacht, aber besonders Werbeflächen im Studio mitvermarktet. Mhm. Und so ist dann diese Welt mit Beruf, also im Beruf, sich mit Fitnessstudios zu beschäftigen und das private Thema Lernen und Fitnesswelt ist dann so miteinander kombiniert.
Okay, also Hobby zum Beruf.
Ganz genau.
Beruf gab's schon.
Oder andersrum, Berufung.
Okay, Berufung, auch spannend. Okay, jetzt bist du aber nicht mehr bei einem der, oder bei deinem alten Arbeitgeber, sage ich mal, sondern bist ja jetzt selbstständig. Oder, genau. Oder hast eine eigene Firma.
Genau.
Also, und das ist auch immer so ein Schritt, da muss man ja sehr überzeugt von seiner Idee sein oder schon Geld verdienen, damit man so einen ja. Schritt gehen
kann. Ich würde sagen, wir warten darauf beides. Nein, also im Prinzip, ja, in der Dissertation sind so ein paar Sachen rausgekommen. Ne? Also das eine war, dass wirklich, ich habe die Dissertation angefangen kurz nach Corona. Und in der Zeit ging es dann eigentlich los, dass Fitnessstudios zunehmend mehr Geld in Außenwerbung ausgegeben haben. Und die Ausgaben haben sich knapp verdreifacht. Und das war dann so ein spannender Fall, dass ich dann in der Dissertation mit vielen Studios sprechen konnte und gefragt habe, warum gibt ihr so viel Geld in der Außenwerbung aus? Und keiner wusste es so genau. Und das war ein toller, spannender Forschungsansatz. Und dann ist in der Dissertation so ein bisschen rausgekommen, dass man das Außenwerbung für Fitnessstudios viel mehr Hebel bringen kann, als es aktuell genutzt wird. Ist sich einfach nur keiner so richtig damit beschäftigt. Und irgendwie ist dann daraus so die Idee entstanden dessen, was wir heutzutage machen. Also das, was wir jetzt machen in der Selbstständigkeit, in der Firma, die wir gegründet haben.
Okay, sehr, sehr spannend. Das heißt dann aber quasi, du hattest Corona, quasi das, also so 2020, 2021 war so der Punkt, wo du dich mit dem Thema dann beschäftigt hast.
Genau.
Ja, sehr spannend, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ich würde ganz gerne einmal so ein bisschen von der Thematik so vorgehen, dass wir uns mal so dem ganzen Thema Status Quo widmen und vielleicht auch, wie es davor war. Wie würdest du denn sagen, wie hat sich Werbung in der Fitnessbranche, also wir reden jetzt von Werbung, auch nochmal für dich, lieber Zuhörer, wir reden von Werbung, wo ein Fitnessstudio sagt, ich möchte einen Endverbraucher erreichen, damit der Mitglied wird. Mhm. Darum beschäftigen wir uns heute. Und wie hat sich diese Werbung in der Fitnessbranche in den letzten Jahren verändert? Wie willst du das beschreiben?
Boah, spannende Frage. Ich glaube, in vielerlei Hinsicht, also bevor es Online-Kanäle gab, war, glaube ich, oder der wichtigste Kanal für ein Fitnessstudio ist immer noch Empfehlungsmarketing. Ne? Das Mitglied, was zufrieden ist und gerne zum Studio geht, ist immer noch das Mitglied, was am meisten Mitglieder oder am meisten neue Kunden bringt. Und dann ist irgendwann die ganze Online-Welt dazugekommen mit allem, was dazugehört. Generierter Content, Paid Ads. Mittlerweile gibt es ja viele Systeme, wo quasi eine Online-Werbebotschaft automatisch Mitgliedschaften abschließt. Mhm. Und Außenwerbung als Thema lief immer so nebenbei, mal mehr, mal weniger. Von daher schwierig zu sagen, wie es sich entwickelt hat. Ich glaube, es war vor langer Zeit wirklich sehr viel Empfehlungsmarketing. Mhm. Dann ist die ganze Online-Welt dazugekommen. Außenwerbung lief immer so ein bisschen nebenbei. Und wie es jetzt so in der nächsten Zeit ist, werden wir hoffentlich die nächsten ein, zwei Jahre rausfinden. Also so eine Ad-Fraud, also Ad-Blocker, alles, was dazugehört, ist, glaube ich, so ein Thema, mit dem sich Fitnessstudios jetzt beschäftigen dürfen. Mhm. Ja, das ist so, glaube ich, die Entwicklung der letzten Jahre.
Mhm. Ja, ich glaube, gerade Ad-Blocker ist auch gerade, ich kriege super viel Schrott. Vielleicht liegt es auch an den Seiten, auf denen ich unterwegs bin.
Cash löschen.
Immer auf Inkognito-Modus unterwegs
sein. Ja, genau.
Genau. Und würdest du jetzt, wenn man sich so die Studios anschaut, es wären ja in Deutschland 9600 Knirsch-Studios, würdest du sagen, die sind eher digital unterwegs oder eher analog unterwegs? Wie würdest du das einschätzen?
In der Werbung oder in dem, wie sie ihr Fitnessstudio ausrichten?
Erstmal in der Werbung und dann vielleicht auch, kann man einen kleinen Exkurs machen, wie sie sich nachher ausrichten.
In der Werbung kenne ich mich besser aus. Also ich glaube, die meisten Studios sind schon digital unterwegs, in vielerlei Hinsicht auch total verständlich. Mhm. Weil das Schöne an einer digitalen Werbung ist ja, du kannst quasi deine Zielgruppe tracken, du kannst deinen Funnel aufbauen und weißt, was passiert. Ich glaube, was allerdings spannend ist, und da gucken wir mal, ob die Studios das in der nächsten Zeit auch so lernen, dass online oder dieses ganze Thema Werbung in der Regel ja für Mitglieder, also ich will ein Mitglied bekommen, gedacht ist. Und ich habe das Gefühl, viel weniger damit die Geschichte von dem Studio zu erzählen. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, wo sich die Studios in nächster Zeit dann viel mehr auch hinentwickeln dürfen mit, ich muss mich abhängen von einem Wettbewerber, ich will mehr erzählen, was ich kann. Von daher, ich glaube, das ist so ein bisschen die Entwicklung von digitaler Welt, in der sich die Fitnessstudios in der Werbung bewegen und anderen Welt.
Ja, glaube ich auch. Würde ich aber gerne nachher noch im Detail drauf eingehen.
Total gerne.
Also Status Quo sagen wir erstmal, okay, da ist viel Digitales unterwegs, weil es vielleicht gewisse Gründe der Einfachheit, Messbarkeit, wie auch immer, gibt. Aber nicht nur. Deswegen würde ich gerne auch mal mit dem Thema out of home einmal rangehen. Und wir haben ja, also ich finde es immer beeindruckend, wenn wir in Hamburg langfahren. Das ist beim Berliner Tor, ich glaube, Heidenkampfsweg ist das. Wenn man da langfährt, da ist ein großes Gebäude und da klebt immer eine McFit drauf. Also die haben gefühlt das ganze Jahr durchgebucht, da ist immer Muckizucki ins neue Jahr und jetzt irgendwie wieder die Deals zum neuen Jahr. Da denke ich mir immer so, okay, bist du immer schön dran erinnert an McFit und die werden sich ja auch, denke ich mal, Gedanken machen. Und das ist jetzt auch nichts Neues, machen sie seit vielen Jahren. Und deswegen, wie würdest du, also du kennst ja in Hamburg die Flächen auch noch ein bisschen besser. Wie würdest du das ganze Thema Out of Home, oder vielleicht kurz einmal Out of Home erklären für für den Zuhörer, der nicht aus der Werbebranche kommt und dann auch Außenwerbung, dass man. Mhm.
Sehr gern. Also Out of Home wird ja eigentlich definiert als alles, was nicht zu Hause stattfindet, also Out of Home. Und clustert sich dann eigentlich in dem Bereich so in drei große Schwerpunktgebiete. Das, was du siehst, sind so Riesenposter. Mhm. Das ist eine coole Sache. Das ist eine der besten Möglichkeiten, um in wenig Zeit viel Geld auszugeben. Aber es gibt eigentlich so die drei Schwerpunktbereiche. Das sind klassische Außenwerbung, sprich Plakate, Litfaßsäulen etc. Dann gibt es noch alles, was hinterleuchtet ist. Das nennt sich dann Megalight oder CLP, also die typischen Sachen, die man an der Bushaltestelle kennt. Mhm. Und die ganze Weiterentwicklung jetzt digitale Außenwerbung, was von den Formaten relativ ähnlich ist zu dem, was man aus der analogen Welt kennt, halt nur digital gespielt wird. Und im Prinzip ist das schnell zusammengefasst, das ganze Thema Außenwerbung.
Mhm. Okay, also was man irgendwo angucken
kann. Genau, alles, was man sehen kann, wenn man nicht zu Hause ist. Also, mhm. Oder im Werbesprach heißt es, das ist die Werbung, die dich erreicht, ohne dass du was tun musst, außer mit offenen Augen durch das Stadtgebiet zu laufen.
Okay, und so Litfaßsäule und so weiter, das
auch, ist gehört auch mit dabei. Dazu, ja.
Okay, spannend. Wie würdest du sagen, welche Rolle spielt da eine Sichtbarkeit für, ich sag mal, für eine große Kette? Bleiben wir jetzt mal bei ASG am Beispiel oder vielleicht auch einen, mit denen du zusammenarbeitest, können wir auch gerne nehmen. Wie spielt da die Sichtbarkeit im Vergleich, wenn es ein großer Player ist und man einfach eine Message hat, unterschiedliche Studios, oder wenn man einfach ein kleines lokales Studio ist oder vielleicht auch aus der Kette, also ein Studio, das vor Ort ist, aber einer Kette angehört, bespielen möchte?
Ja, coole Frage. Also ASG war in der Tat einer der ersten, die seinen Media-Mix, zumindest wenn man den Nielsen-Zahlen glauben kann, so verändert hat, dass sie gesagt haben.
Ich glaube, Nielsen muss auch nochmal erklären. Okay. Das also zumindest weiß ich, dass unsere Kunden, wir haben auch das in Nielsen aufgeteilt, die wussten zumindest nicht alle, okay. Was Nielsen bedeutet.
Nielsen ist ein Institut, was die Werbeausgaben nicht nur in Deutschland, sondern international erfasst. Mhm. Und die Flächenanbieter, ob es jetzt ein Ströer-Wahl ist, genauso wie die Verlage, geben dort an, wie viel Media-Bruttovolumen, also alles, was an Volumen ohne Rabatte gebucht ist, reingegangen ist. Mhm. Und Nielsen hat das natürlich auch für die Außenwerbung. Und man kann relativ schnell da reinschauen und zu gucken, wie viel Media-Brutto, also unverhandelte Volumina, geben Fitnessstudios dort aus. Und Nielsen erfasst das über alle Mediengattungen, sprich TV, Online, Print, Radio etc. Und da dann die Brücke geschlagen, ASG war einer der ersten, die relativ viel auf Außenwerbung gesetzt haben. Und das war damals ein Split von ungefähr 50-50 Außenwerbung online. Ich weiß nicht, wie die Zahlen jetzt sind, aber ASG ist, deswegen sieht man die auch relativ häufig, einer der größten Außenwerber in der Fitnesswelt.
Mhm. Genau. Zunächst auch, die haben auch Postleitzahl, also die haben auch Gebiete, ja, also ja. Die haben Deutschland in eigene Gebiete, also wie die Postleitzahlen von 0 bis 9 haben sie nochmal eigene Nielsen.
Genau, also da kann man eine eigene Doktorarbeit nochmal drüber schreiben, also man kann wirklich viel da reingehen und sich anschauen, also man hat dann Übergriffe und kann dann, Überbegriffe und kann dann schauen, wie viel gibt ein Kunde in den unterschiedlichen Werbegattungen aus und kann sich dann im Bereich Out of Home auch noch ausschauen, wie viel laufen in klassischer Werbung, in CLPs, in Roadside Screens, in Megalights und.
Ja, genau. Also von daher auch, da ein Großteil der Zuhörer Studios betreibt und auch Kunden möchte, also vielleicht da nochmal eine kleine Inspiration holen. Genau.
Aber um die Frage.
Genau, wollte ich gerade sagen, da eigentlich. Eigentlich wollen wir zurück zur Frage. War nur ein kleiner Exkurs.
Ist ja auch richtig. Also, die Frage ist ja nicht nur große Ketten, sondern auch kleine Studios. Was macht das mit dem Thema Sichtbarkeit? Wie funktioniert Außenwerbung für die jeweiligen also grob übersetzt, richtig? Mhm. Also, man kann es in zwei Arten sehen. Die großen Studios, die wirklich sowas wie einen ASG, einen FitX, die wirklich auch Flächen, sagen wir mal, in einer Stadt dominant sind, für die ist Außenwerbung insofern gut, als dass sie immer wieder in Erinnerung gerufen werden. Mhm. Dort funktioniert Außenwerbung ein bisschen anders als bei einem Studio, das das noch relativ wenig macht. Für so ein kleines Studio, das wissen, glaube ich, wenige, hat Außenwerbung den riesen Vorteil, dass man es sehr gut, Fachbegriff ist hyperlokal, also sehr gut im Radius einsetzen kann. Also man kann wirklich einen Radius auf jedes Studio setzen und rausfinden, wie viele und welche Außenwerbeflächen gibt es da. Für Studios ist das beste Beispiel, man kann dann aus jedem CRM-System entweder eine Heatmap, also Magic Line Heatmap nehmen, Yond etc. sehen, was sind meine, also aus welcher Region kommen meine Mitglieder und kann sich das dann eins zu eins auf die Außenwerbung adaptieren. Und der Effekt ist relativ cool. Also eins, was ich in meinem täglichen Leben mit Fitnessstudios erlebe, ist, dass jede Studie natürlich immer Mitglieder denkt und auch alle Gespräche mit, ja, wenn du diese Wasserzapfanlage kaufst, du brauchst nur 2 Mitglieder mehr, dann hast du es refinanziert, alle denken in Mitgliedern. Das ist so, glaube ich, die Währung der Fitnessbranche. Und bei der Außenwerbung ist es so, dass die Mitglieder nicht direkt, ähnlich wie bei einem Online-Funnel, sichtbar sind, weil sie nicht direkt geklickt und abgeschlossen sind, sondern Außenwerbung funktioniert über Bekanntheit. Und Außenwerbung ist einer der größten Treiber, um Bekanntheit zu fokussieren. Und das ist ganz faszinierend, weil selbst wenn die großen Player regelmäßig präsent sind, wissen wir, dass wir ab dem Moment, wo wir eine Kampagne machen im einzelnen Studio, in deren Einzugsgebiet, dass die Bekanntheit sich teilweise fast verdreifacht. Und dann ist es ein einfaches Rechenbeispiel, ne? Wenn dann im Einzugsgebiet von 30.000 Leuten auf einmal nicht 10%, sondern 30% Bekanntheit hat, dann kennen auf einmal 12.000 Leute. Und die einfache Rechnung, kommen dann nur 1% zu dir, hat sich schon alles wieder gelohnt. Ungefähr so kann man es verbinden. Okay. Also große Player nutzen Außenwerbung eher flächendeckend, um zu sagen, wir haben in dieser Stadt 30 Studios, uns ist egal, total egal, wo du uns siehst, Hauptsache du kommst zu uns. Und kleine Studios, die das ein bisschen lokaler und gezielter machen, können halt das genauso machen und funktioniert für die anders, aber in gleicher Form.
Okay, jetzt hätte ich eine spannende Frage. Ich möchte aber erst ein Beispiel bringen, dann bringe ich die Frage. Und zwar, ich fahre jetzt nicht mehr, aber damals habe ich da bei der Hamburger Meile gewohnt, also Mundsburg da. Also das längste Einkaufszentrum Europas ist es, glaube ich.
Eine Meile?
Ja, genau, laut Angaben der Bauer oder der Stadt Hamburg. Und da vorne steht halt eine Litfaßsäule. Und ich fahre da wirklich jeden, also es war mein Arbeitsweg, das heißt, ich fahre jeden Tag 2-mal dran vorbei. Und ich weiß noch, da war einmal für Mortal Kombat 11 oder so eine Werbung drauf. Und ich habe das gesehen, habe gedacht, wie geil ist das denn? Neues Mortal Kombat kommt raus. Habe direkt geguckt und gegoogelt und es mir angeschaut. Jetzt die Frage, ich fahre ja jeden Tag dran vorbei und ich glaube auch, dass jeden Tag da was drauf ist. Jetzt kommen wir zu der Frage, die ich stellen möchte. Brauche ich eine gewisse Bekanntheit oder eine Aufladung meiner Marke, damit Außenwerbung funktioniert? Oder ist es auch so einfach unterbewusst, wenn ich für ein Thema affin bin, dann lädt es auch? Oder wie willst du das
sagen? Es ist eine Mischung aus beidem. Also ich glaube, im Werbesprech sagt man immer autoselektive Wahrnehmung. Alles, was mich interessiert, sehe ich ein bisschen besser. Aber Außenwerbung hat einfach den Vorteil, dass sie auch Leute erreicht, ohne dass man sich für das Thema interessiert. Bedeutet anders, wenn ich eine Online-Werbung mache, fangen alle an zu tagen und sagen, ich möchte Leute erreichen, die was mit Fitness zu tun haben. Bei der Außenwerbung erreiche ich jeden und kriege dann auch Leute abgeholt, die im ersten Moment noch gar nicht ans Fitnessstudios denken, auch wenn sie es tun sollten. Von daher ist es eine Mischung aus beidem. Also ab dem Moment, wo eine Marke schon bekannt ist, funktioniert Außenwerbung natürlich noch ein bisschen besser, weil es einfach ein weiterer Kontaktpunkt ist. Es funktioniert aber, wir haben es jetzt ein paar Mal getestet, auch dann, wenn die Marke noch total unbekannt ist. Genau aus dem Grund, dass man auf einmal eine Marke, ein Produkt oder ein Fitnessstudio sieht, ohne dass man was tun muss, außer sich draußen zu bewegen.
Ja, ich glaube, das ist ja auch so, keine Ahnung, wenn man, ich habe jetzt kein Beispiel, aber wenn man sagt, okay, ein quietschgrüner BMW, ne? Und dann auf einmal befasst du dich damit und auf einmal siehst du überall in deinem Leben irgendwie quietschgrüne BMWs und ich glaube, so gehen ja auch, oder andersrum, so werden ja auch viele Kampagnen aufgebaut, dass man die halt crossmedial macht und sagt, überall, wo der Mensch ist, wird er damit konfrontiert.
Ja.
Genau, von daher bin ich gespannt. Eine andere Frage, also noch mal kurz zum Branding, also das muss aufgeladen sein, also das kann aufgeladen sein, funktioniert es besser, muss aber nicht.
Genau,
das
war also so wir haben 2 Kampagnen gemacht zum Jahreswechsel mit großen, ja, wir haben mehrere Kampagnen gemacht, aber es war recht interessant. 2 Kampagnen waren mit einem relativ gleichen Werbedruck, also das heißt, beide Ketten haben vergleichbar viel Geld ausgegeben und wir haben vergleichbare Kontakte in den Städten eingekauft. Und wir machen, das kommt so aus der Dissertation, dass ich wissen wollte, wie funktioniert Außenwerbung für Studios, haben wir jede Kampagne mit einer Marktforschung begleitet. Und es war ein spannendes Learning, dass quasi wir für 2 große Ketten Kampagnen gemacht haben, mit einem vergleichbaren Werbedruck.
Darfst du die Namen sagen oder ist Secret?
Ich
Musst du nicht.
Ich verschweig's mal.
Okay.
Es ist nicht so secret, aber ich habe sie nicht gefragt, ob ich sagen darf.
Okay, alles klar.
Also wir haben auf jeden Fall 2 Kampagnen gemacht.
Wenn Carsten das darf, dann steht's in den Shownotes.
Genau. wir haben 2 Kampagnen gemacht mit, wie gesagt, vergleichbarem Werbedruck, ungefähr vergleichbare Anzahl an Städten und haben dann eine Marktforschung laufen lassen. Und das machen wir wirklich so mit dem Klemmbrett. Also nicht Klemmbrett, ist mittlerweile digital, aber wir stellen uns auf die Straße und fragen, welche Fitnessstudios kennst du? Mhm. Hast du das besagte Fitnessstudio gesehen? Und über welche Medienkanäle hast du das Fitnessstudio gesehen? Mhm. Und das Ergebnis war total spannend. Also die eine Kette wirklich groß und sehr bekannt. Bei denen hat es keinen Zuwachs mehr an Bekanntheit gegeben, sondern da war es einfach nur die Durchdringung mit dem, was auf der Plakatfläche kommuniziert wurde. Bei dem anderen Studio, auch groß, nicht ganz so groß wie die erste große Kette, da hat die Außenwerbung wirklich einen unheimlichen Bekanntheitsboost gegeben. Und ich fand das total interessant. Und es zielt so ein bisschen auf die Frage ab, brauchst du Bekanntheit, was macht das mit dem Branding? Dass Außenwerbung unterschiedliche Aspekte dort mitbringen kann und unterschiedliche Sachen erfüllt. Und das, obwohl beide Setups quasi gleich waren. Mhm. Bei dem einen war es wirklich, hat viel mehr Bekanntheit gebracht. Und bei dem anderen kann es dann sein, ab dem Moment, wo ich als Fitnessstudio schon total bekannt bin, brauche ich Außenwerbung nicht als Bekanntheitstreiber, sondern eher, um entweder eine Dominanz zu zeigen oder mich zu differenzieren und zu sagen, ich habe jetzt einen E-Gym-Circle, bei mir gibt es jetzt High Rocks, ich habe einen Five, wie auch immer. Das war spannendes Learning.
Mhm, auf jeden Fall. Und da ist ja vielleicht auch mal so die Gegenseite, ne? Wenn wir Leute fragen, ich würde sagen, das ist heute immer noch so, nenn mal 5 Fitnessstudios.
Ja.
McFit ist ganz vorne dabei.
Ja.
Dann kommt Kisa Training oder vielleicht noch Fitness First. Aber ich glaube, dann wird es schon vielleicht dann so ein Easy Fitness oder ein Clever Fit, was lokal irgendwo, die sind ja auch sehr weit verbreitet. Und dann auch so, ich sag mal so, Dinge wie Jumpers oder Bestfit oder jetzt All-Inclusive Fitness gab es davor auch schon, aber ich glaube, in NRW kennt man das, aber ich glaube, so deutschlandweit ist das halt auch noch nicht so bekannt. Und das ist halt so wahrscheinlich mit ein Ergebnis von dieser McFit. Wir sind überall präsent oder in den großen Städten zumindest überall präsent, dass jeder halt McFit nach wie vor kennt, obwohl sie ja auch da dann das Rebranding mit ASG Group, mit John Reed, mit High Five, die es, glaube ich, auch nicht mehr gibt. Dann mit Gold's Gym, was, also ich glaube, wir kennen Gold's Gym, die jungen Leute, die
vielleicht bald wieder.
Vielleicht bald wieder, wenn man es ein bisschen bekannter macht. Gucken wir mal.
Aber es stimmt, also in der Befragung, die wir machen, das ist ja ein Punkt, um rauszufinden, was hat die Kampagne gebracht, ne? Je bekannter ein Studio ist, umso eher ein Studio für mich in meinen ersten Top 3 ist, umso eher entscheide ich mich, wenn ich in ein Fitnessstudio gehe, dieses Fitnessstudio zu nehmen. Und je mehr das Studio dafür tut, umso bekannter es ist, umso eher bin ich dann das Studio der Wahl. Mhm. Und je bekannter ich bin, umso eher ich genommen werde, umso niedriger ist auch meine Hemmschwelle, in diesem Studio Mitglied zu werden. Mhm. Und umso günstiger werden dann die ganzen Online-Kosten oder Customer-Acquisition-Kosten, die man damit macht.
Ja.
Und im Prinzip genau, was du sagst, also in allen Abfragen, die wir machen, ja, ich glaube, wir haben mittlerweile 8.000 Leute befragt, ist halt wirklich so, dass McFit immer auf Platz 1 ist und Fitness First auf Platz 2.
Mhm. Ach, Fitness First
ist in der Tat auf Platz 2.
Okay.
Aber auch die anderen genannten, ne? Also sowas wie Jumpers, also je nachdem, in welchen Region man ist, ist Jumpers.
Wenn du da unten im tiefen Bayern bist.
Ja.
Oder Bayern generell.
Genau. Trotz dessen, dass es sie ja eigentlich nicht mehr gibt, sind sie wirklich noch bekannt. Also die Markenbekanntheit hält sich relativ positiv hartnäckig, würde ich sagen.
Was ja auch gut ist. Wobei ich glaube, es macht schon, also das war, ist ja auch immer die, also war ja gleiche bei Fitness First oder bei der Life Fit Group, da waren ja sehr viele einzelne Brands geführt, auch coole Brands wie Elbgym, also die ich, gut, ich habe vielleicht einen anderen Zugang zu Elbgym, aber wo ich sage, cool, und ja, wo man sich jetzt entschieden hat, nee, wir machen es einheitlich sinnvoll natürlich, ist natürlich dann viele Kosten, die du einsparen kannst oder auch Marken, die du nicht aufladen musst, weil du alles auf ein oder zwei Marken dann geben kannst. Aber schade. Also,
ja.
Fand aber, ich.
Ja, also im Prinzip ist es ja, ich kann beides verstehen. Also ich kann verstehen, dass man eine Ein-Marken-Strategie führt, aber gerade unter großen Ketten kann es natürlich auch total Sinn machen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine Marke, die eher jüngere Leute anspricht und eine Marke, die ein bisschen anders aufgebaut ist, wo wir aber andere Personen mit anderen Trainingskreisen rein haben.
Klar. Ist ja so ein bisschen mit, also früher gab es ja immer diese verschiedenen Labels, so Premium-Label, Platin, Black, Red, Pink für die Frauen und so weiter. Jetzt gibt es bei Fitness First zumindest gibt es ja das schwarze Label und das Red Label, also für ein bisschen günstiger, ein bisschen gehobener. Aber es gibt auch noch genug Clubs, die halt irgendwie so 5 Labels haben, wo du sagst, okay, ihr habt 5 Läden, ihr habt 5 Labels, also warum?
Es gibt ja teilweise
warum auch, sagt ihr nicht, das ist der Club auf der Hauptstraße oder der Club?
Es gibt ja auch Studios, die quasi beides in einem Laden haben.
Ja,
ne?
Also, der Premium-Discounter.
Ne? Ja, genau. Premium-Discounter oder ein Studio, da sagst du, ab hier hört deine rote Zone auf, ab hier wird's schwarz.
Genau. Wenn du, ergibt, ist ja auch mit, wo du halt nochmal ein zweites Drehkreuz hast für die Sauna oder ja. für den Kursbereich.
Ja.
Ist ja auch.
Absolut.
Ist dann Upselling. Genau. Premium, aber nur gegen Geld.
Genau.
Was ja Sinn macht und wenn es funktioniert.
Was keinen Preis hat, hat keinen Wert, ne?
Ja, ist so. dann nochmal eine Frage, was man, oder mich ist jetzt auch komplett subjektiv gefärbt, weil ich mich auch viel mit dem Thema beschäftige, eben weil wir auch mit der Fitnessmanagement viel im Print sind. Wir sind natürlich auch digital, also das ist mittlerweile umsatzmäßig so pari-pari, was da diese Sachen eingeht, aber wo ich mir immer auch Gedanken mache, ist, wenn du so diese ganzen Werbeflächen siehst, nochmal im Außenbereich und dann steht, hier könnte ihre Werbung stehen, wo ich mir denke, das ist traurig, weil eigentlich sollte da eine Werbung stehen, ja, und nicht, hier sollte Werbung für Werbung stehen. Wie ist das, wenn du sowas siehst? Denkst du, okay, macht mich irgendwie traurig oder denkst du, mal traurig ist der falsche Begriff, aber hast du das Gefühl, da hat vielleicht jemand nicht verstanden oder vielleicht brauchst du ein bisschen Aufklärung oder ist das einfach ein logischer Effekt, weil es eine gewisse Umverteilung gibt? Wie siehst du da drauf?
Oh, gute Frage. Also,
oder geht das emotionslos an dir vorbei, weil du sagst, nee.
Boah, ist eine Mischung aus beidem. Also, ich glaube, Aufklärungsarbeit braucht es auf jeden Fall.
Ja.
Da freue ich mich, dass wir das quasi in unserem täglichen Tun so ein bisschen, ja, machen können. Also Studios wirklich zu sagen, wie kann man Außenwerbung sinnvoll für die Studios nutzen. Wenn ich an einer Fläche vorbeifahre, die nicht bespielt ist, schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, wenn wir Kampagne machen, freuen wir uns immer, wenn eine Fläche nicht gebucht ist, weil in der Regel kriegt unser Kunde dann einen Durchhang, für den er nicht zahlt und kriegt eine extra Leistung. Und im Umkehrschluss ist es auch so, ich habe lieber eine Fläche, wo drauf steht, hier kann deine Werbung stehen und es spricht jemand an, der sich darüber Gedanken macht, als eine Fläche, wo ein runtergefallenes Plakat ist, weil das quasi den Vorteil von Außenwerbung immer ein bisschen schlecht darstellen lässt, wenn einfach eine Fläche leer hängt.
Mhm. Okay. Probiere ich mitzunehmen, wenn ich die nächste Fläche sehe.
Also man schafft ja auch, es gibt glaube ich 300.000 Flächen in Deutschland. Mhm. Wenn man mal alle auslastet, wird es, ja, zumindest vielen Außenwerbeanbietern in Deutschland extrem gut gehen.
Ja.
Aber es gibt halt immer Leerstand.
Ja.
Also kommt man nie drum rum.
Das hat man auch. Ja, also ich beschäftige mich schon damit. Ich weiß auch, der Nico von der Body Media, also wir sind ja da im selben Boot, nur dass er noch Events mit dabei hat. Ich habe noch das ganze Verbandsthema mit dabei. Und wir haben auch halt B2B-Kunden. Und sowohl bei ihm als auch bei uns ist es so, dass wir halt grundsätzlich immer eine gute Auslastung haben, vielleicht auch ein bisschen anderes Standing und auch vielleicht so ein bisschen, ich möchte auch so im Image des Verbandsmagazins, ja, oder im Image des Eventmagazins unterwegs sein. Ich glaube, das hat auch immer so ein bisschen Spiel da rein, natürlich dann auch so ein Kombipaket.
Na klar, aber ich glaube, das ist auch so einfach, also Außenwerbung ist ja das letzte große Reichweitenmedium, ne? Ja.
Definitiv.
Es gibt so einen tollen Slogan, mit der Außenwerbung erreicht jeden. Das, ja, geht positiv als auch negativ darzustellen. Mhm. Aber Außenwerbung erreicht halt jeden. Ihr seid ja in totalen Fachzeiten.
Klar, das ist ja eine sehr spitze Zielgruppe, die, genau, wir haben. Klar, das macht keinen Sinn, irgendwie Gerätesteller XY darzustellen.
Absolut.
Okay, gut, ich würde einmal ganz gerne auch den Sprung ins Digitale schaffen und da vielleicht auch direkt einen Vergleich machen. Also was macht digitale Werbung besser als analoge oder Außenwerbung als Begriff stehen? Und vielleicht auch das, was du eingangs sagtest, dass die Studios sehr digital auch in der Werbung unterwegs sind. Ist das gut, schlecht? Einfach so deine Gedanken dazu.
Du meinst digital, also wirklich online, mobile, digitale Werbung oder, ja, digitale Außenwerbung?
Ja. Also digitale Außenwerbung würde ich jetzt ins gleich sehen wie aus.
Ja, ja.
Also man guckt ja,
genau,
was an.
Also ich glaube, der Riesenvorteil einfach von generell digitaler Werbung, ob es jetzt mobile, Desktop, wie auch immer ist, ist einfach der Riesenvorteil, dass man es viel besser messen, darstellen und planen kann. Das ist das, was ich, also Außenwerbung erreicht jeden, ist mit minimalen Abstufungen fast unmöglich, eine Außenwerbung genau auf Zielgruppe zu planen. Ich würde jetzt mal eine Sache ausklammern, wenn man Fitnessinteressierte haben möchte und plakatiert rund um die FIBO. hat man sehr guten Zielgruppenfit, den hat man aber sonst nicht. Online hat man den fast immer, weil man fast immer nach Umkreis, Personen, Zielgruppendaten targeten kann. Das macht digitale Werbung einfach besser, macht es aber im Umkehrschluss dann auch, naja, ich will mal sagen, teuer, ne? Also ab dem Moment, wo 10 Studios auf die gleiche Zielgruppe targeten, wird automatisch diese eine Person, die sie ansprechen sollte, halt auch teurer. Also es ist so, ich glaube, das ist der Unterschied. Digitale Werbung ist total gut zu planen, weil man mit allen Zielgruppendaten hervorragend targeten kann. Aber man erreicht dann auch nur nachher die Leute, die man getargetet hat.
Okay, und potenzielle Leute, die da drin sind oder die draußen sind, die man aber nicht drin hatte, vielleicht verliert.
Ganz genau.
Okay, vielleicht dann noch mal ein Thema, das hatte ich in meinem Editorial zu Jahresbeginn, was ich spannend oder eine spannende Beobachtung finde. Und zwar kriegt es die Branche jedes Jahr aufs Neue hin, die Neujahrsrabatte zu geben. Mhm. Rabatte, 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 wo ich mir denke, eigentlich gut, wir haben jetzt nicht mehr die Saisonalität in der Branche, also was Mitgliedergewinnung angeht, wie wir es vielleicht früher hatten. Aber dennoch ist das früher immer noch ein guter Zubringer, mhm. weil Weihnachten, gute Vorsätze, man hat viel gegessen, man ist vielleicht die Hose oder der Pulli zwickt ein bisschen. Man möchte, dass das Zwicken weggeht.
Die Gans ist noch da.
So ist das. Und im Prinzip ist da von Natur aus eine erhöhte Nachfrage mhm. in den Frühjahresmonaten.
Ja.
Januar, Februar. Das ist einfach so. Was wir dann trotzdem machen, also volkswirtschaftlich sagt man ja, okay, erhöhte Nachfrage, dann müsste logischerweise der Preis nach oben gehen. Wir machen genau das Gegenteil. Mhm. Erhöhte Nachfrage. Wir kloppen uns mit Sonderaktionen, halbes Jahr kostenlos, Starterpauschale gespart. Und jetzt das mal übertragen, wenn du sagst, die Klicks, man bettelt sich mit anderen um Klicks, Leads. Also ist das eigentlich genau der Weg, den wir nicht gehen sollten?
Eigentlich hast du recht.
Danke, Nick.
Ja, aber es funktioniert auch nur, wenn es jeder macht, ne? Also, ja. Wenn du jetzt quasi die Kette bist, die sagt, ich mache keine Neujahresangebote,
ja.
Dann bist du quasi der eine von mhm. den 10, die das nicht machen.
Ja.
Und da dreht's, also, da beißt sich ja die Katze so ein bisschen in den Schwanz.
Ja.
Es sei denn natürlich, du hast vorher ein paar andere Sachen gemacht, ne? Also, wenn du dich vorher schon als Marke und als Studio so aufgestellt hast, dass du jetzt gar nicht in die Situation kommen muss, dass du über Preise kommst, sondern mhm. einfach nur, weil jeder zu dir kommt, weil sie genau wissen, du hast ein super Angebot, hast irgendwas Neues,
mhm.
dann brauchst du auch an der Preisspirale gar nicht drehen.
Ja, ich glaube aber, das würde ich mal gerne, und vielleicht können wir das nächstes Frühjahr mal gemeinsam machen. Du hast, wie viele Kunden hast du, Fitnessstudio-Kunden oder Standorte? Jetzt bei.
Also, wenn die Außenwerbung machen, wir greifen ja quasi auf alles zu, was ja. es in Deutschland gibt. Also, ja. es gibt 300.000 Flächen
ja.
und wir haben Kampagne gemacht mit 70 Studios. Also 70 Studios, Ketten von bis.
Okay, das ist sehr gut. Dann könnte man ja mal eine Auswerbung machen. Wer geht tatsächlich über Preis? Wir schießen das nochmal. Aber das würde mich mal interessieren. Also gefühlt ist es so 80% und plus, die
ja.
über Preis gehen.
Also ich finde es, also wenn wir die Marktforschung gemacht haben, wir fragen ja nicht nur ab, das ist eine gute Überleitung, mhm. Welche Studios kennt man, sondern wir fragen auch ab, wir fragen das Motiv ab. Mhm. Also wir fragen, was hast du an dem Motiv in Erinnerung behalten?
Mhm.
Und Außenwerbung hat eine Sichtbarkeit von ungefähr 2 Sekunden. Also es ist wirklich verschwindend gering.
Also das sind die Goldfische dann die.
Ganz genau, ganz genau. Und darüber lässt sich dann relativ gut darstellen oder für uns rausfinden, was haben jetzt die Leute eigentlich gemerkt an dem Motiv. Und es ist teilweise gar nicht der Preis. Dadurch, dass man nur 2 Sekunden hat, um es zu sehen, behalten sich die Leute, die wir fragen, teilweise ganz andere Sachen und das Angebot ist dann fast egal.
Okay, also dass dann ja andere Dinge in den Fokus springen. Absolut. Und okay, finde ich spannend. Aber lass das mal, das würde mich wirklich mal interessieren, wenn du, lieber Zuhörer, eine Idee hast, schreib es mal unten in den Kommentar rein. Ob es sowas schon gibt, wenn nicht, wenn Carsten und ich das nächstes Jahr mal erheben.
Wir heben jetzt die Preisspirale in die andere Richtung.
Wir machen Angebot doppelt so teuer, ja. Doppelt so teuer, wie wenn ihr im Sommer bucht.
Kauf 3, zahl 2, nee, andersrum. Kauf 2, zahl 3.
Ja, genau. Sehr gut. Perfekt. Lass uns doch noch mal ein Thema, da sind wir auch schon ganz spannend abgebogen. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, Marktforschung besprochen. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, ne? Bei Springerlink sogar
ja.
Mitgelistet. Ist das deine Dissertation?
Ja.
Okay. Also da könnte man dann auch nachgucken, wenn man wissen möchte, wer die zwei besagten Ketten von.
Nein, das war noch davor.
Das war noch davor.
Das war also bei der Dissertation, witziger kleiner Exkurs. Also ich habe geschrieben direkt nach Corona, es gab keine Literatur. Ja. Und ich hatte keine andere Möglichkeit, außer Primärforschung zu machen. Und durfte dann einfach, hatte ein riesen Online-Panel mit Befragungen. Und die Dissertation beruht in der Regel im Großteil auf Interviews.
Okay.
Von daher ist sehr viel Wissen direkt aus der Fitnessbranche dann da reingeflossen.
Okay.
Aber in dem Fall sind es noch nicht die großen Ketten.
Die kommen noch.
Ja.
Lass uns aber mal bei dem Thema Marktforschung bleiben. Also du hast vorhin diesen Begriff, wir laufen rum im Klemmbrett und hast dann korrigiert, das sind halt mittlerweile technische Geräte, aber von der Metapher her ist es ein Klemmbrett. Warum macht ihr das? Also warum, ich sag mal, das kostet ja auch Geld, ihr habt Leute, die ausgehen. Warum?
Aus zwei Gründen. Zum einen, du hast mich eben schon gefragt, wie verdient ihr damit Geld? Und zu Anfang war es so, als wir die Firma angefangen haben, hatten wir eigentlich nichts anderes als eine Geschichte zu erzählen. Also ich habe darüber eine Doktorarbeit geschrieben. Ob das jetzt ein Studio interessiert, ob ich darüber geforscht habe oder nicht, sei erstmal noch dahingestellt. Also haben wir gesagt, wir planen jetzt Außenwerbung nach der in der Doktorarbeit rausgefundenen Methode und um dir, liebes Fitnessstudio, zu zeigen, ob es funktioniert oder nicht, machen wir einfach mal eine Marktforschung. Und sind dann wirklich damals wirklich noch mit dem Klemmbrett losgegangen und haben uns dann ins Einzugsgebiet von der Studio gestellt und die Leute gefragt, vorher und nachher, hast du die Werbung gesehen? Also es waren noch ein paar mehr Fragen. Aber am Ende des Tages war es dann das Ziel, dem Studio auch zu zeigen, erstmal die Skepsis gegenüber Außenwerbung zu nehmen, weil viele Leute sagen oder viele Studios sagen, ich mache Außenwerbung, ich weiß aber nicht, was es mir bringt. Ich will aber auch nicht drauf verzichten. Und mit der Marktforschung waren wir das erste Mal in der Lage, einem Studio zu sagen, was es bringt. Noch nicht in Mitgliedern, sondern anhand von Bekanntheit. Und dadurch, dass man Einzugsgebiet und Personen hat, kann man herausfinden, wie viele mehr Leute kennen jetzt das Studio. Und dann kann das Studio nachher überlegen, wie viele Leute sind jetzt rein theoretisch zu mir gekommen. Aber in erster Linie war es wirklich, wir wollten den Studios zeigen, was bringt dir Außenwerbung im Sinne von Bekanntheit, wo ist dein Ranking gegenüber den anderen Studios, hast du Zielgruppen, die dich kennen, die du eigentlich noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Und es hat dann dazu geführt, den Studios ein bisschen mehr Wissen zu geben und auch alle Folgekampagnen, die dann im besten Falle kommen, natürlich besser zu machen. Weil wenn man weiß, eine gewisse Zielgruppe oder eine Region in der Stadt, da kennen mich 90%, da brauche ich quasi nicht kommunizieren. Aber ich habe in einer Zielgruppe, in einer Region, in der Stadt noch eine Unterdeckung, die ich vorher noch nicht wusste, dann heißt es, das Studio muss quasi beim nächsten Mal nur noch die Hälfte des Geldes ausgeben und hat einfach einen größeren Effekt.
Finde ich sehr spannend. Und du hattest ja auch, als wir uns kennengelernt haben, hast du mir gesagt, du bist Broker für Werbeflächen.
Für Werbeflächen, ja.
Das heißt, du, also mit deiner Firma, ihr quasi bucht bei den sämtlichen Anbietern, wo, keine Ahnung, Ströer wahrscheinlich weit vorne ist mit.
Ja, also Ströer gehört 50% vom Markt.
Okay, war weit vorne, ein bisschen unterdrehen.
Genau.
Also richtig, aber.
Ja, weit vorne, ja.
Okay, und dann gibt's, hier könnte deine Werbung stehen.de.
Genau. Also im Prinzip ist es, wir machen quasi die zwei Sachen. Also wir haben das Thema Marktforschung.
Ja.
Das war quasi die zweite Geschichte. Zu Anfang haben wir gesagt, dadurch, dass wir auf dem ganzen Markt einkaufen können, ergeben sich da riesen Preisvorteile. Und das beste Beispiel, was man dazu immer bringen kann, wir sind jetzt in Hamburg, hier in Hamburg, Stresemannstraße, kennt jeder. Und man fährt meinetwegen an der Stresemannstraße vorbei und sieht zwei Großflächen. Großflächen ist enorm, die sind immer gleich groß, also immer so 2,5 mal 3,5 Meter. Und die eine Großfläche gehört meinetwegen Ströer oder Frank Hoffmann oder Plakatunion. Und 50 Meter weiter steht eine Plakatfläche, die wem anders gehört. Also quasi die gleiche Großfläche an der gleichen Straße. Es fahren auch die gleichen Autos vorbei, nur die eine Fläche kostet 400 Euro und die andere 800 Euro. Und wenn man quasi nur einen Anbieter kennt, dann kriegt man
also
auch
die Hälfte.
Ganz genau.
Also es kostet die Hälfte.
Es gibt's in der Tat Varianten, wo es nur die Hälfte kostet, ja.
Krass.
Und das
fahre fort. Fahre fort.
Und das war eigentlich die erste Geschichte, die wir gesagt haben, ab dem Moment, wo man nicht nur bei einem Anbieter kauft, sondern wenn man quasi alle Flächen kennt, ergibt sich daraus ein riesen Preisvorteil. Und der Preisvorteil war also in Summe über alle Kampagnen, die wir jetzt gemacht haben, in der Regel 30%. Also entweder hat ein Studio 30% mehr Leistung gekriegt oder für die gleiche Leistung 30% weniger ausgegeben.
Okay, super spannend. Nehme ich mal mit für unsere, wir hatten ja diese United Let's Move Kampagne. Mhm. Da hatten wir tatsächlich auch letztes Jahr Out of Home gemacht, aber nur auch in ausgewählten Städten. Da hatte auch McFit hatte sich, glaube ich, in Berlin beteiligt, Fitness First in Frankfurt und All Inclusive in München, mhm. weil sie gesagt haben, da profitieren sie halt auch ja. davon. Aber es geht halt immer um die Kampagne United Let's Move. Wenn wir das nochmal planen mit Out of Home, dann gucken. Also es waren separate Pots, das war nicht der Hauptpot. Das muss man mal gucken.
Ja.
Okay.
Genau, also die drei Sachen waren Flächenbroking, machen wir immer noch, Marktforschung. Mhm. Und ja, das war auch so ein bisschen halt eine junge Firma. Ne? Wir wollten dann auch zeigen, dass das, was wir machen, dass wir das auch machen. Mhm. Und wir haben jede Fläche fotografiert. Also wir haben Kampagne gemacht, wo wir 400 Flächen gebucht haben. Und wir machen von jeder Fläche ein Foto. Damit wir dem Studio auch sagen können, die Fläche, die wir gebucht haben, hängt nachher auch.
Guck mal, wir sind da.
Ganz genau. Und haben dann auch rausgefunden, dass in der Regel 10% der Flächen gar nicht hängen. Also, wenn man das nicht fotografiert und nicht dokumentiert, okay. hat man teilweise auch Geld ausgegeben für eine nicht erfüllte Leistung.
Okay.
Und ab dem Moment, wo wir es dann halt fotografiert haben, konnten wir dem Studio sagen, du hast nicht nur 30% weniger ausgegeben, du weißt, was er dir gebracht hat.
Wir beschweren uns noch, weil ganz die genau,
wir haben, vergessen wir haben. Für dich auch noch 5.000, 6.000, 7.000 Euro Erstattung bekommen, weil die Flächen nicht hingen.
Also cool. Das ist ja. ein cooler Service. Und das ist dann quasi ein Paket, was ihr mit dazu habt, oder?
Das ist Standard.
Also, Standard.
Wir haben auch keine, schön. Wir haben keine standardisierten Pakete, sondern es wird, also wir buchen, wir planen es wirklich auf Studio. Mhm. Auch einfach ein Studio mit 7000 Mitgliedern hat einen anderen Einzugsgebiet und andere Aussage und andere Zielgruppenstruktur mhm. als ein kleines Studio, als ein Studio mit 800 Mitgliedern. Mhm. Also kann man da auch nicht mal das gleiche Paket machen.
Okay. Dann habe ich noch zwei Anschlussfragen. Einmal, das hast du vorhin einmal kurz am Rande gesagt, nämlich die liebe Alicia bei uns, die macht ja gerade den MBA und macht da gerade auch ihre Abschlussthesis mhm. genau über das Thema Außenwerbung und vor allem das Thema Motive. Mhm. Also ist da eine untrainierte Person, ist da eine sehr muskulöse Person? Wir hatten bei unserem FIBO-Stand genau die Diskussion, wollen wir da ein Muskelpaket hinstellen oder jemand, der vielleicht einfach bisschen normaler in Anführungsstrichen mhm. aussieht, haben wir gesagt, nee, FIBO, auf der FIBO erwartet man das, aber vielleicht draußen in der Gesellschaft verschrecken wir auch damit Leute, wenn man zu muskulös ist. Aber alles hypothetisch gesprochen, wir haben halt keine wirkliche Info, deswegen hat mal Alicia gesagt, untersucht das mal, finde das mal raus. Aber ich gebe die Frage einfach mal weiter an dich. Wie wichtig ist das Thema Motive, gerade vor dem Hintergrund, was du vorhin gesagt hast, die Menschen haben 2 Sekunden sogar und haben auch gar nicht mehr das Angebot eben, im Zweifel das Angebot gar nicht im Kopf.
Ist eine gute Frage. Das kann ich wirklich erstmal nur für Außenwerbung beurteilen. Ja. Ich glaube, 2 Sachen sind wichtig. Das eine ist, der Wurm muss immer dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Mhm. Also muss das Motiv quasi das aussagen oder muss die Leute erreichen, die man erreichen möchte. Mhm. Und in der Außenwerbung ist es wirklich so, man sieht die Sachen in der Regel 2 Sekunden. Und alles, was man nicht schafft, in 2 Sekunden zu erkennen, muss man quasi nicht auf das Motiv machen. Und wenn es dann die Aussage ist, ich habe ein Studio, mit dem du mehr Muskeln kriegst, dann macht es total Sinn, eine muskulöse Person auf das Studio zu packen. Wenn die Aussage aber eher ist, fühl dich wohl, so wie du bist und hab ein bisschen Spaß an deinem Leben, dann ist wahrscheinlich die muskulöse Person kontraproduktiv. Am Ende des Tages, also das, was wir erfahren haben, ist, in der Regel behalten die Leute von einem Plakat 3 Dinge. Und man kann sich dann überlegen, wie viel macht man aus Plakat? Wie wichtig ist der Punkt? Weil in der Regel sind es nur 3 Dinge, die man sich behält. Ob das dann okay. das Angebot oder die Person ist, ist dann abhängig davon, was möchte das Fitnessstudio zeigen.
Okay, also dann am besten sehr clean, puristisch mit der Kernaussage
genau.
im Vordergrund.
Für die Außenwerbung.
Okay, für die Außenwerbung. Okay, jetzt Fragen, die ich im Namen unserer Zuhörer stellen möchte. Wenn ich jetzt ein Einzelstudio bin, macht es dann Sinn, Außenwerbung zu machen? Oder soll ich auf digital gehen? Wenn ich eine Kette bin, macht es dann Sinn, Außenwerbung oder nicht? Gibt es irgendwie solche Regeln, wo du sagst, bei Einzelstudios so, bei Discount so, bei Kette im Premium-Bereich so, EMS soll so, Frauenstudio so?
Also es gibt keinen Grund, keine Außenwerbung zu machen.
Mhm. Toll aus.
Also, wir haben wirklich viele Kampagnen gemacht. Wir haben aus jeder Kampagne eigentlich das Learning gezogen, dass sich Außenwerbung lohnt, in unterschiedlichen Bereichen. Wir haben jetzt ein Studio, das wir betreuen. Die hatten die Kampagne den ganzen März über. Haben eigentlich seit letztem Jahr haben sie relativ viel online und Social gemacht. Und es hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt haben sie Außenwerbung gemacht, haben 25 Mitgliedschaften in einem Monat geschlossen. Und das Learning war daraus nicht nur, dass quasi mehr Mitgliedschaften rausgekommen sind, sondern
aber ganz kurze Frage. Bei allen anderen Konstanten gleichgelassen. Ja. Also wirklich die einzige Änderung war, wir haben Außenwerbung. Genau. Also kein Angebot,
anderes.
Kein, okay.
Nichts anderes.
Spannend.
Es war nur Außenwerbung. Und die Learnings waren eigentlich, also zum einen wirklich Mitglieder geschrieben, was ich für unsere Arbeit natürlich total toll fand. Aber der Studiobetreiber sagt auch, er hat einen riesen Zuspruch bekommen von seinen Mitgliedern, die nämlich die Außenwerbung gesehen haben und allen gesagt haben, das ist mein Studio. Also ich trainiere in diesem Studio. Also die haben sich über die Außenwerbung dem Studio noch mehr zugeordnet gefühlt, was man ja eigentlich den sozialen Medien zuschreibt. Ne? Also immer, wenn man User-Generated Content sieht, denkt man, das ist mein Studio. In dem Fall war es wirklich ein Learning, dass er gesagt hat, ich mache das jetzt immer, weil es für mich hervorragend funktioniert hat. Nicht nur, dass ich mehr Mitglieder habe, sondern die Mitglieder fühlen sich über die Außenwerbung meinem Studio auch besser zugehörig.
Geht ihr dann wieder in dieses Empfehlungsmarketing, dass man stolz ist, sagt, das ist mein Club, wo ich hingehe und dann wieder sagt, ja, guck mal und zack, hast du schon den nächsten bei der nächsten Bring a Friend.
Genau. Von daher, also das ist das eine Beispiel, wirklich kleines Studio. Bei großen Ketten ist es dann wirklich, da haben wir ein größeres Einzugsgebiet oder mehrere Studios pro Stadt und da geht es dann wirklich eher darum, ich bin jetzt der Platzhirsch in der Stadt und möchte allen zeigen, dass ich hier bin und habe ein Angebot, was über die ganze Stadt geht. Auch da sieht man Effekte, die auch gut sind. Wahrscheinlich ein bisschen anders als bei dem Studio, wo der Besitzer auch noch hinterm Tresen steht und kriegt dann auch direkt mit, was dort passiert.
Okay, spannend. Ich stelle noch mal eine bisschen spitzere Frage. Wenn du sagst, okay, ich bin ein Einzelstudio, ich habe nicht so viel Geld, ich habe aber einen, der für mich Performance-Marketing macht und da ist halt mein Budget ist einfach gesetzt. Würdest du dann sagen, nee, nimm auch von diesem Performance-Marketing-Budget Geld raus und pack's in Außenwerbung? Oder würdest du sagen, Außenwerbung ist eher was man on top machen sollte?
Wenn du jetzt das Studio wärst, würde ich dir die Frage zurückstellen, bist du zufrieden mit dem, was du hast, oder würdest du gerne noch mehr Mitglieder haben?
Ja, und jetzt bräuchten wir das Studio.
Also sagen wir es mal so, wenn man als Studio jetzt wirklich sagt, ich bin so knapp bei Kasse, dass ich nicht mehr Geld ausgeben kann, aus welchen Gründen auch immer, würde ich im Studio trotzdem sagen, okay, nimm mal Geld raus, versuch es. Die Analysen zeigen, mindestens 12% der Leute kennen Studios nur über Außenwerbung. Macht man die nicht, verschenkt man von vornherein schon mindestens 12%. Und der Riesenvorteil ist immer, man kriegt halt Leute aus einer Ecke, die man vorher noch nicht bekommen hat. Also von daher macht es total Sinn, auch mal aus Online und Performance ein bisschen Geld rauszunehmen, Außenwerbung zu machen, um zu gucken, kommen darüber Leute aus anderen Ecken, die wir vorher noch nicht kannten. Und dann gibt es noch eine Untersuchung, die sagt, ab dem Moment, wo man Außenwerbung macht, funktioniert online ein bisschen besser, weil Außenwerbung Vertrauen schafft. Und man redet auch da von einem Faktor 30. Bedeutet, ab dem Moment, wo ich Außenwerbung mache, könnte ich rein theoretisch mein Online-Budget um 30% reduzieren oder habe in der Regel 30% bessere Performance, einfach weil die Außenwerbung mehr Sichtbarkeit geschafft hat.
Ja. Ich finde das eine sehr coole Antwort, weil es eigentlich so ein Grundprinzip der Gesellschaft aktuell geht. Jeder hat eine Meinung zu allem und jeder ist Experte in allem, aber eigentlich ist die Aussage, probier's doch mal aus.
Ja, genau.
Probier's doch mal aus. Wenn es scheiße ist, kannst du sagen, war scheiße. Und wenn es cool ist, sagst du, hätte ich nicht gedacht oder hätte ich gedacht, ich meine, manche Leute gründen eine Firma aus. Finde ich sehr cool.
Ist ja nichts anderes als eine monatlich kündbare Mitgliedschaft. Ne? Ja, also da sagt das Studio auch, okay, komm mal zu mir zu einem Monat, wenn es dir gefällt, bleibst du.
Ja. Ja, wobei Monat ist vielleicht gerade, ich glaube, bei solchen Sachen, ich glaube, das muss sich so ein bisschen entwickeln.
Ja.
Also ich glaube, das ist so wir haben es einen Tag probiert, aber war nichts. Hat keiner angerufen. Ja, ja. Tschüss.
Genau, es gibt natürlich schwingt auch noch mehrere Faktoren mit. Ne? Also das eine nennt sich so, der Fachjargon sagt Carry-Over-Effekt. Also von dem Moment, bis ich es gesehen habe, bis irgendwas passiert, vergehen teilweise 3 Monate. Und am Ende des Tages ist es auch so, dass jetzt mein Learning von dem Einzelstudio, der gesagt hat, wenn ich da nicht gewesen wäre und meine Mitarbeiter, also ich muss es quasi den Mitarbeitern auch so geben, wir haben gerade eine Kampagne, damit jeder weiß, was da gerade passiert. Man muss das auch schon für sich selber tracken können.
Ja, definitiv. Also am Ende ist, also gerade im Einzelunternehmen hast du noch ein bisschen mehr Spielraum, aber ich sag mal, umso größer und professioneller die Firma, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Da wird halt ein Reporting verlangt. Und
genau.
Spätestens dann, wenn du einen Vorgesetzten hast, dann will der Vorgesetzte im Optimalfall ein, ja, etwas sehen, wofür Geld ausgegeben wird. Gut, Carsten, ich würde gerne noch eine Sache mit dir machen. Das ist eine Premiere. Das hat ein Zuhörer hat uns das angeregt. Also wir haben viele Anregungen bekommen, aber die fand ich tatsächlich auch spannend. Das ist eine sogenannte Quickfire-Runde. Ich konfrontiere dich mit Aussagen und du sagst, oder du darfst nur Ja oder Nein sagen.
Okay.
Keine Erklärung, einfach nur Ja oder Nein. Okay. Ich bin gespannt, wie es ankommt.
Ich
wenn, wenn dir, lieber Zuhörer, das total missfällt, dann schreib das bitte rein und gib uns keine schlechte Bewertung. Okay, Carsten, Quickfire-Runde, bist du bereit?
Ja.
Print ist tot.
Nein.
Ohne Social Media funktioniert heute kein Studio mehr.
Nein.
Außenwerbung ist nur was für große Ketten.
Nein.
Performance-Marketing ist überbewertet.
Ja.
Plakatwerbung bringt messbar neue Mitglieder.
Ja.
Branding ist wichtiger als Leads.
Ja.
Die meisten Kampagnen scheitern an der Botschaft, nicht am Kanal.
Ja.
Mutige Werbung wird in der Fitnessbranche zu selten gemacht.
Ja.
Viele Studios verstehen ihre Zielgruppe nicht.
Nein.
Janosch ist cooler als Carsten.
Ja.
Perfekt.
Vielleicht liegt es am Schnurrbart.
Vielleicht liegt es daran. Ja, ich dachte, bei der letzten Frage sagst du nein, deswegen haben wir dir das Taxi auch schon bestellt.
Du wolltest nur mein Auto fahren, richtig?
Spannend, ich gehe gerade mal rein. Print ist tot, hatten wir, glaube ich, besprochen.
In der Media-Welt sagt man, Print stirbt, aber es stirbt noch sehr, sehr lange.
Das ist auch gut. Print stirbt länger.
Ja, stirbt, aber stimmt. Also nein, Print ist nicht tot. Ja.
Genau. Du hast bei einer, hast du relativ lang gewartet, viele Studios verstehen ihre Zielgruppe nicht. Da hast du so ein bisschen gezögert und hast dann gesagt, nein.
Ich würde mal sagen, ich glaube, die meisten Studios verstehen 70% ihrer Zielgruppe relativ gut. Mhm. Ich glaube, dass in vielen Studios noch sehr viel Zielgruppenpotenzial schlummert, was noch nicht gehoben ist. Was in unterschiedlichen Ecken sein kann. Mhm. Also das kann sein, dass ein Studio sagt, okay, ich möchte jetzt mal Zielgruppe Bestager adressieren. Das funktioniert dann aber nur, wenn ich weiß, dass ich diese Zielgruppe bei mir im Studio besonders, also vernünftig beherbergen kann und auch abholen kann. Es kann auch sein, dass jemand oder ein Studio sagt, ich habe eigentlich ein Bestager-Studio, ich möchte aber jünger werden und habe dann 70% in der Bestager-Region, brauche eigentlich 30% Jüngere. Das kann aber auch in komplett anderen Richtungen gehen, ne? Also es kann auch sein, dass Geburtsvorbereitungs-, Geburtsnachbereitungskurse oder auf, also das ist auf jeden Fall, ich glaube, in jedem Studio gibt es 20-30% Zielgruppenpotenzial, was noch nicht gehoben wird. Von daher glaube ich, die meisten Studios kennen den Großteil ihrer Zielgruppe, aber jedes Studio hat trotzdem noch ein Potenzial, was nicht gehoben wird.
Ich würde das gerne noch ergänzen, weil wir haben ein paar Projekte gemacht, zum Beispiel die Fitmacher-Aktion im Saarland, die genau das beweisen. Und du hast ja auch, ich sag mal, ich nehme jetzt sehr oft McFit als Beispiel, aber trifft aber auch auf FitX und andere große Ketten im Niedrigpreissegment zu. Du hast ja während dem Tag unterschiedliche Zielgruppen. Also morgens ja eher so die Business-Leute, dann oder auch ältere Menschen, tagsüber so vielleicht die Leute, die nicht zur Arbeit gehen, weil sie sich um die Kinder betreuen, Frauen wie Männer. Abends dann so das Klassische, wo eher so die bepackteren Menschen vor Ort sind. Und diese Fitmach-Aktion hat eben gezeigt, dadurch, dass wir eine Empfehlung über die Ärzte im Saarland in ein Fitnessstudio reinzugehen, ausgesprochen haben. Und im Saarland gibt es auch sämtliche Formen von Fitnessstudio, vom Discounter bis Premium bis Gesundheitsstudio und so weiter, haben wir es geschafft, 1000 Menschen, die vorher niemals einen Schritt ins Studio zu setzen, reingegangen sind.
Ja.
Auch zum Discounter. Und das ist halt wieder spannend. Würde man diese Menschen denn als seine Zielgruppe ansehen? Und ich glaube, klar, eine Kernzielgruppe ist definiert. Das ist auch die Darstellung. Aber ich glaube, man kann noch ein bisschen on top kriegen. Und deswegen machen wir auch diese United Let's Move Kampagne Ende September, wo wir uns sehr freuen, wenn sich viele Studio anschließen. Alright, Carsten, wenn du jetzt heute noch mal ein Fitnessstudio gründen, oder was heißt noch einmal, wenn du ein Fitnessstudio gründen würdest, wie würde dein Marketingplan aussehen?
Boah.
Also budgetmäßig verteilt, wie würdest du vorgehen?
Also ich würde auf keinen Fall auf online und digital verzichten, wenn dahin zielt bestimmt die Frage. Das würde ich allerdings als laufendes Invest das ganze Jahr über machen. Mhm. Ich würde Außenwerbung auf jeden Fall nicht als Jahresbelebung machen, sondern immer als Peaks, um darüber eine Geschichte und Reason Why zu erzählen. Dafür funktioniert das ganz hervorragend. Und ich glaube, ich würde nicht die ungefähr 10-15%, die viele Studios in Außenwerbung ausgeben, da rein investieren, sondern eher 20-25%.
Ja. Wo würdest du sparen?
Wo würde ich sparen?
Also, sag mal, meistens ist ja ein Budget.
Ich habe kein unendliches Budget, das ist eine ganz neue Situation. Nee,
wir probieren das praxisnah zu machen. Oder andersrum, was wären deine Top 3 Dinge, wo du sagen würdest, da geht's rein? Und was ja nicht Top 3 ist, ist ja das, okay, dann, wo du sparen würdest.
Das erste, woran ich immer investieren würde, ist quasi Produktausstattung, Mitarbeiter. Mhm. Also das Produkt muss passen, funktionieren. Das wäre für mich das Wichtigste in jedem Studio. Als nächstes würde ich natürlich, also die anderen zwei Sachen sind Online- und Außenwerbung.
Okay, super. Carsten, ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir
für deine Zeit, dass du mich besucht hast in unserem wunderschönen Podcast-Studio. Carsten ist noch die ganze Woche auf der FIBO, richtig?
Auf jeden Fall.
Unten auf LinkedIn schreibt er, oder wie soll man dich LinkedIn anschreiben am besten?
LinkedIn, E-Mail.
Alles klar, steht WhatsApp. In den Shownotes, einfach runterscrollen, da habt ihr ihn. Dann liebe Grüße und wir sehen uns auf der FIBO. Ciao.
Bis zum nächsten Mal bei Fitness im Ohr.